Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wir reden in dieser Sendung über eine Kirche, die einfach nicht fertig wird. Und das seit 140 Jahren, die Sagrada Familia in Barcelona. Aber die lange Bauzeit, die ist hier beabsichtigt, sozusagen Teil des Gesamtkonzepts. Anders als zum Beispiel beim Kölner Dom, wo der Bau immerhin mehr als 600 Jahre gedauert hat, ohne dass das so gewollt war. Aber die Covid-19-Pandemie, die hat auch bei der Sagrada Familia Spuren hinterlassen und verzögert den Bau nun zusätzlich. Das ist gleich unser erstes Thema. Und es geht heute um alte Traditionen im jüdischen Jahresverlauf und welche Bedeutung die haben, auch in der Gegenwart, auch im jüdischen Gemeindeleben in Deutschland. Eine Kirche zu bauen, das ist ja nichts, was man mal eben schnell erledigt. Kirchen werden ja in aller Regel nicht in Fertigbauweise hochgezogen, sondern sind, wenn man so will, Unikate. Und eben auch sehr große Unikate. Und unter den Unikaten in der Kirchenbaugeschichte ist die berühmte Kirche des Architekten Antoni Gaudí, also die Sagrada Familia in Barcelona, vermutlich die kniffligste. Jeder der geplanten 18 Türme dieser Kirche ist für sich nochmal ein Unikat. Überall im Bau spiegelt sich komplexe Zahlensymbolik. Da werden die Proportionen des Baus sozusagen theologische Bedeutungsträger. Das Ganze sollte eigentlich 2026 fertig sein, pünktlich zum 100. Todestag des Architekten. Aber da hat die Pandemie wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und abgesehen von den Schwierigkeiten beim Bau, die Sagrada Familia sorgt auch sonst für Streit in der Stadtbevölkerung. Und das bis heute. Julia Macher war für uns dort und hat allen Seiten zugehört.
Jeden Abend legen Passanten an der Avinguda Gaudí den Kopf in den Nacken und zücken das Handy. Auf einer der Kirchturmspitzen der Sagrada Familia strahlt ein 12-zackiger Stern aus Stahl und Glas. 5,5 Tonnen schwer und 7,5 Meter von Spitze zu Spitze leuchtet er auf dem jüngst fertiggestellten Marienturm und das in genau 138 Metern Höhe. Eingeweiht am 8. Dezember, dem katholischen Feiertag Maria-Empfängnis, soll der Stern der Sagrada Familia etwas von ihrer Strahlkraft zurückgeben. Denn die Pandemie hat Barcelonas Touristenattraktion Nummer 1 schwer gebeutelt. Die Einnahmen sanken von 100 Millionen Euro 2019 auf 20 Millionen. Die Bauarbeiten mussten zunächst gestoppt, dann auf einen einzigen Abschnitt beschränkt werden – den der Jungfrau Maria gewidmeten Turm, den jetzt der ungewöhnliche Aufsatz ziert. Eine Reiseleiterin führt eine Gruppe US-Amerikaner zum besten Fotospot, betont, wie wichtig der Besuch der Basilika gerade jetzt ist. Ohne Eintrittsgelder kein Weiterbau. Auch auf der Webseite wird um Spenden gebeten. Seit der Grundsteinlegung 1882 wird die Sagrada Familia aus privater Hand finanziert. Das ist kein Mangel an öffentlichem Interesse, sondern Kernbestandteil der Ursprungsidee, sagt Chefarchitekt Jordi Fauli.
Von Anfang an haben Menschen immer wieder für die Sagrada Familia gespendet, um wenigstens einen Teil des Bauwerks vollendet zu sehen. Das ist die große Vision Gaudís. Er hat zunächst die Krypta gebaut und sich dann ausschließlich der Weihnachtsfassade gewidmet, einem kleinen Teil des Bauwerks. So vorzugehen, war etwas völlig Neues. Er hat das getan, damit seine Generation einen Teil der Vollendung sieht. Etwas, was gen Himmel strebt.
Jordi Fauli ist seit 2012 zuständig für den Weiterbau der ewig Unvollendeten. Nachfragen zu Verzögerungen kontert er mit einem Schmunzeln und verweist auf ein Bonmot von Antoni Gaudí. Mein Auftraggeber kennt keine Eile. Was den Bau so herausfordernd macht, erklärt Fauli am Modell. 18 Türme sollen die Sagrada Familia einmal krönen, 12 den Aposteln gewidmet, 4 den Evangelisten, einer Maria und der höchste Jesus. Jedes Bauteil muss einzeln gefertigt werden, nach komplexen mathematischen Formeln. Sie leiten sich aus den Modellen und Bauteilen ab, die Gaudí hinterlassen hat. So will man nicht nur dem Modernismemeister so treu wie möglich bleiben, Für Fauli birgt das Spiel mit Formen und Proportionen auch die eigentliche, die spirituelle Dimension des Bauwerks.
Das Grundmodul für die Berechnung der Proportionen sind die 7,5 Meter Distanz zwischen den Säulen des Seitenschiffs. Der Chor ist 15 Meter, also doppelt so breit. Das Seitenschiff ist 30 Meter, also viermal so hoch. Die Vierung 60 Meter, die Apsis 75 Meter. Alles Vielfache der gleichen Zahl. Das Kreuz des Hauptturms wird sich auf einer Höhe von 172,50 Meter befinden. Das sind 23 mal 7,5 Meter und immer noch etwas niedriger als der Berg Montjuïc, der mit 180 Metern 24 mal 7,5 Metern entspricht. Alles ist miteinander verbunden. Alles fügt sich.
Kein menschengemachtes Werk dürfe Barcelonas Hausberg Montjuïc überragen, postulierte Gaudí. Denn der sei von Gott geschaffen. Auch die schrägen Stützen, die sich gegeneinander drehen und nach oben verzweigen, folgen religiös inspirierten mathematischen Regeln. Die strengen Linien treffen an der Kuppel kreisförmig aufeinander, als Symbol für göttliche Unendlichkeit. Die Besucher und Besucherinnen, die in Kleingruppen durch den lichtdurchfluteten Innenraum der Sagrada Familia ziehen, sind fasziniert von solchen Erklärungen. Juanjo La Huerta ärgert sich darüber. Der Architekt und Kunsthistoriker forscht seit 3 Jahrzehnten zum Werk Antoni Gaudís. Wer sich allein auf die mystische Dimension konzentriere, verfälsche die Entstehungsgeschichte der Sagrada Familia. Gaudí konzipierte den Bau im späten 19. Jahrhundert, als sich auf Barcelonas Straßen Anarchisten und Arbeiter blutige Gefechte mit Polizei und Militär lieferten. La Huerta deutet auf ein Figurenensemble am Rosenkranzportal.
Wir sehen hier eine Darstellung der Versuchung. Aber die Schlange bzw. der Teufel verführt nicht Eva, sondern einen Arbeiter. Und er reicht keinen Apfel, sondern eine Orsini-Bombe, eine Granate. Dieser Kragstein wurde gemeißelt, nachdem es in Barcelona 2 berühmte Anschläge mit Orsini-Bomben gegeben hatte. Das Attentat im Liceo, dem Opernhaus, und das Attentat auf die Fronleichnamsprozession. Gaudí überträgt die Genesis in seine Gegenwart mit einer überraschenden Eindeutigkeit. Er macht die Zeitgeschichte so zur heiligen Geschichte, inklusive des Versprechens auf Erlösung.
Das Detail zeigt, wie sehr Antoni Gaudí vom kirchlichen Denken seiner Zeit und den Ideen seiner Auftraggeber geprägt war. Die Vereinigung des heiligen Josef, eine Laienvereinigung, wollte mit der Sagrada Familia einen Sühnetempel errichten, gedacht als Wiedergutmachung für die aufständischen Arbeiter, die gegen eine göttliche Gesellschaftsordnung rebelliert hätten. Die ersten Spenden stammten von wohlhabenden Bürgern, von Textilfabrikanten und Großhändlern.
Für die herrschenden Klassen, also für die Bourgeoisie, war der Katholizismus ein Instrument, mit dem sie über Schulen, Krankenhäuser, Wohlfahrtseinrichtungen eine ganz bestimmte Ideologie verbreiten konnten. Die Gesellschaft hatte wie eine große, patriarchalisch strukturierte Familie zu funktionieren. Der Großbourgeoisie kommt dabei die Rolle des Vaters zu, der Arbeiterschaft die der Angehörigen, für die er zu sorgen hat. Es ist die Vision einer Gesellschaft ohne Konflikte. Die Sagrada Familia war die physische Repräsentation dieser Idee.
Gaudí war auch über die Kirche hinaus der Lieblingsarchitekt der Reichen und Mächtigen in Barcelona. Sie ließen sich von ihm nicht nur Wohnhäuser mit ornamentalen Fassaden verzieren, sondern engagierten den Modernismemeister auch für Modellprojekte jenseits der Stadtgrenzen. Etwa die Colonia Güell, in der Arbeiter mit ihren Familien direkt neben der Fabrikanlage leben sollten, fernab der sündigen Großstadt, dafür aber mit eigener Kirche und Schule. Für Juanjo La Huerta, der im Nationalmuseum für katalanische Kunst derzeit eine vielbeachtete Ausstellung über Gaudí und seine Zeit kuratiert, gipfelt diese Verschmelzung von Religion und Politik in der Sagrada Familia.
In esta misma exposición tenemos algunas representaciones como la gran pintura
Joaquim Mies Ölgemälde Die Kathedrale der Armen zeigt die Sagrada Familia nicht nur als Kirche der gläubigen Arbeiter, sondern als Ort, an dem Bettler, Arme, eben alle, die auf Erlösung hoffen, willkommen sind. Das ist Teil einer damals initiierten Propagandastrategie. Gaudí ist in ihr der Meißel Gottes, Er widersetzt sich dem nicht. Im Gegenteil, auch er ist davon überzeugt, der Auserwählte für diesen Bau zu sein. Gleichzeitig wetterte die republikanische, antiklerikale Presse gegen ihn und seine Geldgeber und zeigte ihn vor dem Bauwerk satirisch als Vertreter der Macht.
Gaudís Meisterwerk entzweit noch heute. Kopfschüttelnd bahnt sich Salvador Barroso den Weg zwischen Reisegruppen und fliegenden Händlern, die Kastagnetten und mexikanische Sombreros verscherbeln. Kaum ein vernünftiges Lebensmittelgeschäft gäbe es mehr in der Umgebung, schimpft der Sprecher der Nachbarschaftsvereinigung des Viertels. Dazu der Verkehrslärm, die vielen Menschen, der Dreck. Am meisten aber ärgert sich Barroso über die Baupläne. Geht es nach der Sagrada Familia, führt irgendwann eine riesige Vortreppe zum noch nicht gebauten Hauptportal. Mehrere Häuserblöcke müssten dafür abgerissen werden, 3000 Menschen umziehen. Eine Lizenz für den Bauplan gibt es nicht, aber die hielt man auch bisher nicht für notwendig. Mit offizieller Genehmigung baut die Sagrada Familia erst seit 2019. La soberbia de
que yo soy. Das ist die Arroganz und Überheblichkeit einer mächtigen und reichen Organisation. Aber es gibt ja in der Bibel auch diese Geschichte von David und Goliath. Sie wissen ja, wie die ausging. Also Vorsicht!
Barroso hat gegen Pläne und Baugenehmigung geklagt. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Was die einen als Gesamtkunstwerk bewundern, dessen besondere Ausstrahlung in ihrem theologischen Programm begründet liegt, gilt anderen als kommerzieller Kitsch oder Ausdruck von Arroganz und Macht. An diesen gegensätzlichen Lesarten der Sagrada Familia hat sich in den letzten 140 Jahren nicht viel verändert.
Umstritten und unfertig. Die berühmte Sagrada Familia in Barcelona. Julia Macher hat sie für uns besucht. In vielen Religionen geht bekanntlich nichts ohne die Textbasis, ohne Bibel bzw. ohne Tanach kein Judentum und kein Christentum. Aber natürlich, die bloße Existenz von Überlieferung und Tradition, die reicht in der Gegenwart auch nicht aus. Wie das Christentum kennt auch das Judentum, wenn man so will, zeitliche Wegmarken im Jahr, entlang denen Religion im Alltag lebendig gepflegt wird. Aber hier wie dort verlieren viele Feiertage, also abseits der ganz großen, mehr und mehr an Bedeutung für viele Menschen. Die israelische Rabbinerin und Professorin unter anderem für Liturgie, Delia Marx, ist diesen Wegmarken im Judentum nachgegangen in ihrem Buch Durch das jüdische Jahr. Und das war vor allem in ihrer Heimat ein Riesenerfolg, weil es nicht nur die Traditionen hinter den Feiertagen erläutert, sondern weil es die Lebendigkeit und Beweglichkeit dieser Tradition herausstreicht. Und das bietet bis in die Gegenwart. Die deutsche Rabbinerin Ulrike Offenberg hat es nun übersetzt und für ein deutsches jüdisches Publikum bearbeitet. Michael Hollenbach hat mit ihr gesprochen, auch darüber, wie sich Traditionen unter anderem in deutschen Gemeinden weiterentwickeln.
Das jüdische Jahr beginnt nach der Datierung des gregorianischen Kalenders im Spätsommer, im jüdischen Monat Tischri, in diesem Jahr am 25. September. Tischri, ein Monat voller Feiertage, beginnt mit dem jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah. Zu der bekanntesten Tradition an Rosh Hashanah gehört das Blasen des Schofars, des Widerhorns. Gegessen werden gern süße Speisen, wie zum Beispiel Äpfel, die in Honig getaucht werden. Ein Symbol für ein süßes Jahr. Das Neujahrsfest Rosh Hashanah kommt aber nicht mit Champagner und Feuerwerk daher, sondern ist bewusst eine Zeit des Übergangs. Gerade die Phase zwischen Rosh Hashanah und dem 10 Tage danach folgenden Yom Kippur ist eine Zeit der Reflexion des eigenen Lebens. Yom Kippur ist der heiligste Tag des jüdischen Kalenders. Nach jüdischem Glauben entscheidet Gott an diesem Tag, welches Schicksal jeden einzelnen Menschen im kommenden Jahr erwartet. In der Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur bitten die Menschen all jene um Verzeihung, denen sie während des vergangenen Jahres Unrecht getan haben. In dem Buch von Dalia Marx finden sich viele neue Texte, die die alten jüdischen Traditionen mit der Moderne verknüpfen. So auch beim Bekenntnis der Sünden, einem Text des Rabbiners Moti Rutem.
Wir versteiften unser Herz, wir verstießen den Anstand aus unserem Leben, wir verzichteten auf Heiligkeit, wir opferten dem goldenen Kalb. Wir hätten gekonnt, aber wir wollten nicht. Wir verdrängten, was uns zu erinnern unangenehm war. Wir wollten so vieles und wir packten nicht zu.
Das sind häufig ganz moderne Texte, israelische Gegenwartstexte, die eine Einladung sind, auch unsere eigene Sprache zu finden, eine eigene religiöse Sprache, nicht allein nur zu vertrauen auf die Standardtexte, die die meisten Leute, die eben nicht sehr flüssig sind im Hebräischen, auch gar nicht verstehen, sondern tatsächlich auch eigene Wünsche, Hoffnungen, Gebete zu formulieren, die zu der jeweiligen Jahreszeit passen und so.
Erläutert die Rabbinerin Ulrike Offenberg, die das Buch von Dalia Marx ins Deutsche übersetzt hat. Kurz nach Yom Kippur beginnt Sukkot, das Laubhüttenfest. Sukkot dauert 7 Tage. Die Familie oder die Gemeinden bauen Laubhütten, die in Israel mit Palmzweigen bedeckt werden. Hierzulande sind es dann oft Tannenzweige. Sukkot symbolisiert die zeitweiligen Behausungen der Israeliten während der 40 Jahre der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Das Laubhüttenfest wird aber nicht zufällig zu Beginn der Regenzeit im Nahen Osten gefeiert. Hier zeigt sich, wie auch an Pesach, die traditionelle Verbindung der jüdischen Feiertage zu Naturereignissen und den jahrtausendealten Abhängigkeiten der Menschen von den klimatischen Bedingungen. Feiert man in Deutschland die jüdischen Feiertage, so erscheinen die Traditionen des Nahen Ostens hier fremd.
Sie haben natürlich keinen wirklichen Sitz im Leben bei uns, weil bei uns regnet es das ganze Jahr über. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, jüdischer Liturgie festzuhalten als Erinnerung, als Ausdruck der Verbundenheit mit dem Land Israel. Und gleichzeitig müssen wir manchmal unsere eigenen Ausdrucksformen finden.
Wie zum Beispiel bei dem Fest Tu Bishvat. Einem Fest, das vor allem dem Steuerjahr zu verdanken ist. Denn das beginnt, anders als das religiöse Jahr, im jüdischen Monat Schwad, der in diesem Jahr am 3. Januar begonnen hat. Es ist das Fest der Bäume, da die Früchte der Bäume in vergangenen Zeiten zur Berechnung der Steuerlast dienten.
In Israel ziehen die Kinder und Jugendlichen aus, um Bäume zu pflanzen. Daran ist hier nicht zu denken. Aber es ist ein Tag geworden von ökologischem Bewusstsein. Also weltweit wird dieser Tag mittlerweile so begangen. Und dann müssen wir andere Ausdrucksformen und Aktivitäten finden, die das zum Ausdruck bringen.
Es geht aber nicht nur um die Inkulturation der Feste an einen anderen Ort, sondern auch in einer anderen Zeit. Zum Beispiel Chanukka. Eigentlich das Lichterfest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Aber das Buch von Dalia Marx verweist auch auf weitere Rituale. Ulrike Offenberg.
Da kommen dann zum Schluss keine Chanukka-Gedichte, sondern Gebete zur Einweihung eines Hauses, einer Wohnung, also beim Umzug. Also wie wir unsere individuelle Umwelt gestalten, um ein bisschen Heiligkeit oder Spiritualität hineinzubringen.
In dieses Haus möge kein Leid kommen, in diese Wohnung möge keine Sorge kommen, in diese Tür möge kein Schrecken kommen, an diesem Ort möge Segen und Frieden herrschen.
Ein Text, den auch weniger religiöse Jüdinnen und Juden aufgreifen können, meint die Rabbinerin aus Hameln.
Deshalb ist mir das auch mir als Rabbinerin eben wichtig, dass Menschen einen Zugang finden zu den Feiertagen. Denn wirklich, die Leute, die in die Synagoge gehen, sind nur eine kleine Minderheit. Und alle anderen, ja, da erschöpft sich das eben in so ein bisschen Essensfolklore. Aber das war's dann auch. Und ich denke aber, man kann ganz viel Texte entdecken und Lieder und Gedichte und israelische moderne Kunst in Malerei, Dichtung, Literatur ist voll von Auseinandersetzungen mit der Bibel, mit religiösen Traditionen, mit Feiertagen auch. Und da sind auch viele in dem Buch übersetzt worden.
Spannend an dem Buch durch das jüdische Jahr ist die Vielfalt der Feste. So weist die Autorin auf jene Feiertage hin, die erst durch die Zuwanderung von Juden aus anderen Kulturkreisen in Israel populär wurden.
Nämlich das Sikht-Fest der äthiopischen Juden, also der Beta Israel. Das wird am 29. Macheshwan gefeiert.
Seit den 1980er Jahren kamen über 100.000 Juden aus Äthiopien nach Israel.
Es ist mittlerweile in Israel ein staatlicher Feiertag. Es wird auch zunehmend präsenter in der Gesellschaft, also auch Leute, die nicht zur Beta Israel gehören, versuchen diesen Tag entweder mit Äthiopiern zusammen zu feiern oder es zu begehen als eine Chance, Diversität ins Judentum, in jüdische Traditionen hineinzuholen. Viele dieser Bräuche der modernen Aneignungen werden auch nach Deutschland kommen und unser Judentum auch bunter werden lassen.
Das Buch vermittelt einen lebendigen Eindruck in die Bandbreite jüdischer Kultur und Rituale. Und für diese Rituale können sich auch säkulare Juden begeistern lassen, meint Ulrike Offenberg.
Es ist nicht so abgeschlossen und nur alte Traditionen, sondern Judentum war immer etwas Lebendiges und hat sich immer mit der jeweiligen Zeit auseinandergesetzt, hat viele kulturelle Einflüsse aufgenommen, auch viele Prägungen weitergegeben. Und da passt säkulares Judentum auch rein. Weil säkulares Judentum ist oft ja nicht so ein knochentrockenes, verbissenes, atheistisches Judentum. Es mag agnostisch sein, aber die meisten unserer Traditionen sind eben durch religiöse Bezüge geprägt worden und eine Sprache der Spiritualität können auch Menschen finden, die nicht an Gott glauben.
Die Rabbinerin denkt aber nicht nur an skeptische Menschen, sondern auch an jene Juden in der Diaspora, wie beispielsweise in Deutschland, für die es nicht so einfach sei, sich der Präsenz der christlichen Kultur und der christlichen Feiertage zu entziehen. Das gelte vor allem für Familien.
Die meisten Ehen sind eben gemischt religiöse Ehen oder interkonfessionelle. Und dann muss man sich darauf einigen, was feiern wir denn in unserem Haushalt? Und wann kriegen Kinder ihre Geschenke? Da muss viel navigiert werden.
Ulrike Offenberg beklagt, dass die große Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland, die ja seit Ende der 1980er Jahre aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion eingewandert sind, oft keinen Bezug zu den jüdischen Festen habe.
Wir haben keine nachhaltige Wirkung erzielt, dass die Mehrheit der Leute aus dem Zuwandererkreis diese Feiertage auch zu Hause feiern mit eigenen Speisen und Essen und so weiter. Das machen sicher nur eine kleine Minderheit.
Deshalb hofft die Übersetzerin des Buches, dass das Werk von Dalia Marx vor allem die dritte Generation der eingewanderten Jüdinnen und Juden anspricht.
Und wenn die es nicht packt und kein Interesse hat und wenn es uns allen miteinander nicht gelingt, diese Generation ans Judentum heranzuführen oder ihnen das Judentum schmackhaft zu machen und ihnen Raum zu geben für ihre eigenen Ausdrucksformen, dann wird es kaum noch jüdisches Leben in Deutschland geben. Jedenfalls allenfalls noch in Großstädten, aber woanders eben nicht.
Durch das jüdische Jahr, das Erfolgsbuch der israelischen Rabbinerin Dalia Marx, ins Deutsche übertragen und bearbeitet von der Rabbinerin Ulrike Offenberg. Michael Hollenbach hat mit ihr gesprochen. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt erstmal die Nachrichten und dann die Agenda. Bei meiner Kollegin Dörte Hinrichs geht es dann um das Thema Blick über den europäischen Grenzzaun, wie andere Länder mit der Pandemie umgehen. An dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen mit Ihren Fragen, mit Ihren Meinungen, Ihren Ideen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.